was können wir gegen eine unserer großen Probleme in unserer Gesellschaft tun, nämlich den kognitiven Verfall. Nicht der einzelne Mechanismus wird die alleinige Lösung letztendlich mitbringen. Es ist ein Grundgerüst, sind Baustoffe, die ich aufnehme, also auch über die Nahrung. Und am Ende vereinfacht gesprochen, kann ich daraus dann Phosphatidylserin produzieren.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Leute, das Thema heute ist faszinierend. Es geht um unser Gehirn. Und wir nehmen euch mal direkt zum Start mit auf eine kleine Reise in unseren Kopf, in unser Gehirn. Es besteht, so schätzt die Wissenschaft, aus etwa 86 Milliarden Nervenzellen. Bei manchen sind es vielleicht ein paar weniger, bei anderen sind es vielleicht ein paar mehr. Damit diese Milliarden Nervenzellen Informationen verarbeiten können, damit Erinnerungen gespeichert werden können und Signale weitergeleitet werden können, müssen vor allem die Zellmembranen dieser Zellen funktionieren. Und genau in diesen Zellmembranen, da spielt ein Stoff eine entscheidende Rolle, ein Stoff, den die meisten von uns noch nie gehört haben und der sich wunderbar eignen würde auf Partys als Zungenbrecherspiel. Phosphatidylserin. Er ist ein natürlicher Bestandteil jeder Gehirnzelle und er sorgt unter anderem dafür, dass eben genau das, was ich gerade beschrieben habe, funktioniert. Also vereinfacht gesagt, dass die Nervenzellen miteinander kommunizieren können. Und warum ist das spannend für uns? Nun, zum einen, weil wir natürlich wollen, dass unser Gehirn funktioniert, aber zum anderen, weil die Wissenschaft festgestellt hat, dass dieser Stoff mit zunehmendem Alter weniger wird. Und deswegen schauen viele Wissenschaftler seit einiger Zeit da genauer hin, um eben zu verstehen, okay, hat auch die Degeneration unseres Gehirns, haben vielleicht auch Erkrankungen im Gehirn, haben die irgendwie einen Bezug zu genau diesem Stoff? Matthias Baum ist da, unser Health Nerd und Gesundheitswissenschaftler. Matthias, herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Phosphatidylserin. Ich habe es jetzt ein paar Mal üben
müssen.
Sagst
du super.
Ja. Wunderbar. Das wäre jetzt meine erste Frage. Es ist, wenn man es auch ausgeschrieben sieht, es ist ein echter Zungenbrecher. Man kann ihn, glaube ich, in 100 verschiedenen Arten aussprechen. Gib uns mal einen einfachen Einblick. Warum braucht unser Gehirn diesen Stoff so dringend?
Ja, er ist ein korrekterweise essentieller struktureller Baustein unserer Nervenzellen oder um genauer zu sein, der Zellmembranen. Phosphatidylserin, da stecken so ein paar Dinge mit drin, für die, die da sehr interessiert dran sind. Die einen wissen, okay, Serin, das ist eine Aminosäure, die ist ganz wichtig. Und Phosphatidyl, da steckt so etwas drin, das kennen auch einige, das sind Phospholipide. Also letztendlich eine Phosphatstruktur zusammen mit einer Fettstruktur zusammengebracht. In dem Fall jetzt mit einer anderen Aminosäure wird diese Struktur in Membranen eingebaut. Und von diesen Phospholipiden haben wir ganz viele unterschiedliche. Dieser Baustein ist essentiell im Sinne von für die Funktionsweise wichtig, aber auch zu verstehen. Es wird vom Körper auch selbst produziert. Nicht in den Neuronen selbst, sondern typischerweise auch in den Astrozyten, also in den Begleitzellen quasi, die mit bei den Neuronen mit dabei sind. Und wir finden es als Bestandteil in allen Zellmembranen. Aber das Besondere ist eigentlich die hohe Konzentration im Gehirn. Von daher, deswegen verschiebt sich der Fokus so ein bisschen in diesem Bereich. Mhm. Je nach Datenlage ungefähr 15%. Und von daher hat es eine ganz wichtige Funktionsweise, erstmal als Baustoff und dann natürlich, um quasi für Stabilität und Flexibilität zu sorgen. Wir müssen uns das vorstellen, die Zellmembranen müssen natürlich in der Lage sein, auch andere Eiweißstrukturen binden zu können. Elektrische Signale müssen übertragen werden. Und für diese Signalübertragung und die Reaktion mit auch Botenstoffen im Gehirn, da steckt dieses Phospholipid mit einer ganz wichtigen Funktion quasi mit drin und ist dementsprechend sehr notwendig.
Mhm. Das ist natürlich sehr komplex alles und man kann sich das als Normalsterblicher eigentlich gar nicht vorstellen, wie überhaupt ein Gehirn funktioniert, wie Dinge gespeichert werden können, wie Reize und so weiter weitergegeben werden können. Ja, wie machen die Zellen das und vor allem, wie entsteht daraus so etwas wie ein Bewusstsein, das wir haben, ein bewusstes Wahrnehmen von bestimmten Dingen. Also es ist ja hochkomplex. Aber lass uns trotzdem, ohne dass wir zu sehr da jetzt abdriften in die Neurowissenschaft, aber gib uns mal so einen kleinen Überblick. Diese Kommunikation zwischen Nervenzellen für Gedächtnis, Konzentration, Lernfähigkeit. Warum ist da genau dieser Stoff so entscheidend?
Wenn wir es kleinteiliger runterbrechen, ne? Also auch hier, wir machen jetzt nicht eine rein neurowissenschaftliche Veranstaltung draus, aber viele kennen den Aufbau von den Hirnzellen oder den Neuronen, ne? Die hat man schon mal gehört, also die Nervenzellen, und dann habe ich gerade schon die Astrozyten mit reingeworfen, aber versuchen wir es simpel zu gestalten. Stellt euch eine Zelle vor, die wie so einen langen Arm hat, was quasi unsere Synapse ist, also eine Verbindungsstelle zur nächsten Nervenzelle, zum nächsten Neuron. Und das haben schon die ein oder anderen gehört, dass man eine Synapse hat, also eine Struktur, die quasi aus der Zelle rausgeht und eine nicht direkte Zell-Zell-Verbindung besteht, sondern dazwischen ist ein sogenannter synaptischer Spalt. Das ist wie ein Bereich, der die Zellen voneinander trennt, und das eine Neuron gibt eine Information weiter, je nachdem, was passiert, und die Information, die weitergegeben wird, wird hier als Botenstoff weitergegeben, als Neurotransmitter. Ja, und das kann man sich wirklich vorstellen, dass aus der einen Synapse diese Botenstoffe rauskommen und über diesen Spalt rübergehen und postsynaptisch, also bei dem nächsten Neuron, ankommen. Das wirkt jetzt irgendwie, dass das ziemlich lange dauert, aber wir wissen ja, wie lange Gedankengänge dauern, wie schnell irgendetwas sich im Körper auch gefühlt, gedanklich verändern kann, wie schnell man ja teilweise wirklich selbst denken kann. Und das rast quasi durch die Neuronen durch, vom einen zum nächsten. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, um dort nochmal weiter reinzuzoomen, unter anderem bei den Synapsen, aber auch an anderen Stellen dieser Nervenzellen, da gibt es eine Außenhülle, eine Membran. Und überall, wo es funktional wird, das heißt, da muss irgendwie Kommunikation stattfinden, entweder mit Eiweißstrukturen, also mit Botenstoffen, oder mit elektrischer Signalübertragung, brauche ich eine Membran. Das können wir uns jetzt vorstellen wie eine Wand. Und stell dir eine Wand vor, die komplett gemauert ist. Da ist keine Tür drin, da ist keine Steckdose drin. Dann schützt die zwar nach außen, aber Kommunikation zur anderen Seite wird schwer möglich sein. Es kann niemand reinkommen, es kann niemand rausgehen. Und so könnten wir uns das Phosphatidylserin auch vorstellen. Es braucht in den Wänden, naja, vielleicht so eine Art Fenster oder eine Tür. Es bräuchte mal eine Steckdose, damit man irgendwie elektrische Signale mit übertragen könnten. Und jetzt kann man sich überlegen, was man sich davon vorstellt. Ich würde wahrscheinlich Phosphatidylserin eher wie so eine Art Steckdose beschreiben, dass ich zumindest elektrische Signale gut übertragen könnte. Oder auch die Flexibilität sich verändert. Das kennen wir auch bei anderen Fettsäurenstrukturen, wie im Gehirn ebenfalls sehr wichtig und auch in der Kombination mit Phosphatidylserin, nämlich die Omega-3-Fettsäure DHA. Die ist ganz häufig im Gehirn. Die ist auch sehr flexibel, und flexiblere Strukturen ermöglichen es, dann auch neue Eiweiße, die gebildet werden, Rezeptoren besser einbauen zu können. Und dann wird klar plötzlich, okay, wenn ich dieses Phosphatidylserin zur Reizübertragung, zur Kommunikation zwischen Nervenzellen brauche, zur Signalweiterleitung an den Synapsen direkt, auch bei neuroplastischen Veränderungen, das heißt, neue Nervenzellen werden aufgebaut, dann wird es immer und immer wieder benötigt. Und dann zeigt es uns schnell, okay, wenn dieser Stoff nicht da ist, wenn er nicht produziert wird, wenn die Nervenzellen oder das Nervengewebe, auch die Astrozyten, nicht in der Lage sind, diese Strukturen zu bilden, weil ich sie über die Nahrung teilweise, die Grundstrukturen nicht aufgenommen habe oder weil die Zellen es nicht mehr so gut hinbekommen, dann fehlt mir etwas ganz Entscheidendes. Und wir würden, wenn wir jetzt wieder rauszoomen von dieser ganzen Signalübertragung, würden wir nachher sagen, ja, okay, dann fällt vielleicht auch neues Lernen schwer oder kognitive Leistungsfähigkeit fällt mit der Zeit im Laufe des Lebens unter Umständen auch schwer.
Jetzt habe ich eingangs gesagt, dieser Stoff nimmt im Laufe unseres Lebens mit steigendem Alter ab. Er wird weniger. Was weiß man darüber? Wie kommt das? Also ich sag mal, ein Mensch, der seine Ernährung beispielsweise nicht ändert im Alter, jedenfalls nicht merklich ändert, was passiert da? Warum kann dieser Stoff nicht mehr so gut gespeichert werden oder so gut aus dem Darm extrahiert werden und in die Zellen gebracht werden. Was verändert sich da? Warum nimmt genau dieser Stoff ab, wenn wir älter werden?
Genau, also weil es nicht essentiell, ich erwähne es nochmal, nicht essentiell ist, dass wir es als Vitamin verstehen. Es ist ein Grundgerüst, sind Baustoffe, die ich aufnehme, also auch über die Nahrung, verschiedene Phospholipide, die ich beispielsweise aufnehme. Und am Ende, vereinfacht gesprochen, oder auch Aminosäuren, am Ende vereinfacht gesprochen, kann ich daraus dann Phosphatidylserin produzieren. Aber was heißt das immer, dieses Produzieren? Ja, es muss ein Gen abgespielt werden, dass dieses Phospholipid überhaupt gebildet werden kann. Das heißt, die Zellen selbst, die Zellkerne, müssen ihre Gene abspielen können. Das sogenannte endoplasmatische Reticulum, die Ribosomen, all das muss arbeiten, es muss funktionieren, es muss strukturell in Ordnung sein. Und hier wird es schon, kommen wir wieder unseren Mechanismen des Alters wieder etwas näher, die funktionieren unter Umständen nicht mehr so gut. Und ein altersbedingter Rückgang von Phosphatidylserin ist ein gewisser Teil des natürlichen Alterungsprozesses, so würde man beschreiben. Aber wie wir wissen, Alterung ist von vielen Faktoren abhängig und kann eben auch beschleunigt verlaufen. Und obwohl sich die Ernährung nicht verändert hat, kann eben weniger gut der Stoff produziert werden. Und das ist an einem Tag noch kein Problem, aber wenn es regelmäßiger passiert, das heißt, dieses Phosphatidylserin wird zu wenig im Verhältnis produziert, die Gesamtmenge in den Neuronen nimmt ab, was von außen auch ein bisschen schwierig natürlich am lebenden Menschen zu messen ist, dann sehen wir aber unter Umständen, dass es kognitiv eben entweder nicht mehr zu wirklichem Zuwachs kommt, so könnte man sagen, also letztendlich die kognitive Leistungsfähigkeit abnimmt, oder auch andersrum, ja, es wird nicht nur nicht produziert, sondern ältere Strukturen werden noch abgebaut, und dann haben wir ein Problem der Reizübertragung, und wenn das irgendwann nicht mehr gut funktioniert, dann werden auch die Gesamtneuronen abgebaut, und dann haben wir wirklich einen kognitiven Abbau, der stattfindet, der korreliert zumindest mit einem niedrigeren Spiegel an Phosphatidylserin.
Okay. Jetzt interessiert uns natürlich auch, in welchen Lebensmitteln steckt denn dieser Stoff Phosphatidylserin drin, beziehungsweise welche Lebensmittel kann ich essen, um vielleicht diesen Stoff meinem Körper zuzuführen, oder die Bausteine, die der Körper braucht, um ihn zu bilden, um ihn irgendwie zu speichern, um ihn wirklich zu verwenden. Was können wir tun, um den Gehalt zu steigern?
Also um die Grundstrukturen, die Bausteine oder auch wirklich Phosphatidylserin direkt zu bekommen, da würde man es eigentlich auch so einordnen, ist eher einzuordnen als eines dieser sogenannten Carninutrienten. Ich finde es typischerweise in tierischen Lebensmitteln, dort habe ich auch die höheren Konzentrationen, insbesondere in Innereien und natürlich nicht jetzt unbedingt wie sonst gewohnt der Innereien wie der Leber beispielsweise, sondern natürlich auch in Nervengewebe von Tieren, also Rinderhirn beispielsweise oder ähnlichem. Aber ich finde es eben teilweise auch in Fisch, fettreichem Seefisch beispielsweise, Makrele, Hering. Ich finde es in Teilen in Eigelb. Und es ist nicht 100% nur in tierischen Lebensmitteln zu finden, auch bestimmte Soja-Lebensmittel, also Soja oder Soja-Phospholipide gibt es quasi auch direkt in der Verfügbarkeit. Und damit decke ich zumindest eine gewisse Grundstruktur ab, dass am Ende des Tages mehr davon auch im Idealfall auch wirklich im Gehirn ankommt, oder zumindest, wenn im Darm aufgespalten, die Bausteine, dass wieder mehr produziert werden kann.
Okay, das heißt, wenn wir aber da nochmal ganz kurz bleiben, für Vegetarier oder Veganer gilt schon, aufpassen, es kann ein Mangel entstehen, oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, also es kann durchaus ein Faktor sein, nochmal, wie so oft schon erwähnt, vegetarisch-vegane Ernährung heißt nicht automatisch gesund und heißt auch nicht automatisch, wenn man sich dafür entscheidet, dass das nicht auch gut umgesetzt werden kann. Aber man muss ein paar Dinge mit berücksichtigen, und bei den sogenannten Carninutrienten, da haben wir ja auch schon über L-Carnitin und Kreatin gesprochen und Carnosine, all das, was wir typischerweise in tierischen Lebensmitteln mehr finden. Und ja, wenn ich mich in eine gewisse Unterversorgung begebe, kann es sein, dass das nicht in dem Ausmaße natürlich mit dazu kommt, und kann sich durchaus auch, wenn auch schwierig, eins zu eins darauf zu übertragen, aber auch auf die kognitive Leistungsfähigkeit austragen, weil vielleicht wirklich zu wenig Phosphatidylserin gebildet werden kann.
So, und jetzt müssen wir natürlich auch aufs Thema Supplements gucken. Kann man den Stoff auch in reiner Form hochgradig aufgereinigt und komprimiert. Als Kapselschlucken gibt es das als Pulver. Gibt es da Möglichkeiten auch vielleicht für Leute, die eben genau vegan, vegetarisch unterwegs sind, sich da zu versorgen?
Gibt es auf jeden Fall und es wird in vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, ne, in dem Einsatz, was können wir gegen eine unserer großen Probleme in unserer Gesellschaft tun, nämlich den kognitiven Verfall, mit dem Abbau von Gehirn oder beziehungsweise von Neuronen, dem auch irgendwie entgegenwirken. Da wird Phosphatidylserin schon als gut erforschtes Nootropikum eingestuft, also eine letztendlich unterstützende Substanz. Und so muss man es dann aber ehrlicherweise auch sagen, kein Wundermittel im Sinne von, okay, wenn ich das jetzt dann noch einnehme, dann werde ich überhaupt keinen kognitiven Verfall haben. Es erklärt sich einfach über die wichtige Funktion dieses Phospholipids, dass es einfach vorhanden sein muss. Und so könnte ich es mit der Ergänzung von außen natürlich versuchen, in einer höheren Konzentration noch zur Verfügung zu stellen. Und im Idealfall hat es Auswirkungen. Und das zeigt uns eigentlich auch so die Datenlage. Es gibt natürlich viel, was versucht wird zu prüfen. Gedächtnisleistung, da hat es auf einzelne Faktoren durchaus auch einen messbaren Effekt. Aber bitte nicht überbewerten, das muss man an der Stelle schon sagen, nicht als Wundermittel einmal genommen oder auch über einen längeren Zeitraum und die Intelligenz verändert sich plötzlich. Es ist vor allen Dingen bei älteren Menschen, wo eben dieses altersassoziierte Gedächtnisproblem mehr und mehr fortschreitet, hier durchaus eine begleitende Strategie, nicht alleinig, aber durchaus eine sinnvolle Komponente. Und nicht zuletzt auch ein, wie ich finde, ein wichtiges Thema, immer wenn wir über Stress und Stressregulation sprechen, dass auch hier natürlich das Nervensystem beeinflusst wird, wenn es über Reizübertragung geht, wenn nach und nach auch mehr Phosphatidylserin wieder mit eingebaut werden kann, hier vielleicht auch wirklich einen positiven Outcome hat mit Blick auf Stressregulation, Cortisolwerte und Ähnlichem.
Also heißt, nur um diese, sagen wir mal, diesen Gedanken gleich nochmal zu zerstören, es ist nicht so, dass, wenn ich das jetzt 4 Wochen nehme, dass mein IQ von 100 auf 105 springen kann.
Das sowieso nicht. Also das ist ähnlich, Felix, wie bei körperlichem Training auch. Und wenn wir über andere Substanzen sprechen, die uns doch so hilfreich sind für Muskelaufbau, ob es nun Eiweiße sind oder vielleicht dann die ein oder anderen auch über Kreatin nachdenken, da wissen wir, okay, Kreatin ist eher ein Energieträger als ein aufbauendes Substrat. Aber selbst wenn ich meine Eiweißmenge abdecke, baue ich dadurch noch keine Muskulatur auf. Was es braucht, ist Training und Lernen. So, das heißt, das können wir quasi übertragen, was der Muskel an Training über mechanische Reize braucht, braucht das Gehirn natürlich auch. Das heißt, Lernreize dann zu setzen, auch im höheren Alter. Ein lebenslanges Lernen, so wie es gerne gesagt wird, stimmt dann hier auch. Aber im Idealfall ist es so, dass wenn wir dann neuroplastische Veränderungen erzeugen können, durch Lernen, Bewegung spielt hier übrigens auch eine Rolle, aber das nur am Rande erwähnt, dass wir durch Lernen, ob das nun bestimmte Übungen sind oder bestimmte Techniken, die man mit anwendet, im Idealfall neue Verknüpfungen schafft. Und jetzt wäre mehr Phosphatidylserin vorhanden und dann kann es besser mit eingebaut werden. Die Reizübertragung funktioniert besser elektrisch, aber eben auch biochemisch mit den passenden Eiweißstrukturen. Und dann hat es unter Umständen eine sinnvolle Ergänzung und hier auch wieder die Ergänzung, die man quasi sich mit dazu holt von außen oder eben auch teilweise über die Ernährung mit abgedeckt, aber nicht alleiniges Wundermittel, nein.
Es ist also das Bild der großen Uhr mit tausenden kleinen Zahnrädchen trifft natürlich hier sehr gut rein, ja, also es hat eine Aufgabe, es hat eine Funktion an einer ganz bestimmten Schnittstelle, die sehr, sehr wichtig ist, aber und das hast du gut beschrieben, es funktioniert eben nur im Zusammenspiel mit vielen anderen Faktoren, die eben auch stimmen müssen, damit das Gesamtergebnis am Ende sich wirklich in eine positive Richtung bewegen kann. Abschließend, Matthias, du hast dich mit diesem Thema viel beschäftigt, du hast viele Studien dir angeschaut, du bist da sehr tief eingestiegen. Wie schätzt du das Potenzial von Phosphatidylserin ein? Wird das auch im Kampf gegen neurodegenerative Krankheiten, Alzheimer und Co., wird das etwas sein, was eine Chance hat, irgendwie vielleicht auch mal in einem Medikament zu enden oder in einer Behandlungsform? Wie ist deine Bewertung aktuell, jetzt Stand 2026?
Allein jetzt aus dem Stand als Nahrungsbestandteil wird es kein Medikament werden, das glaube ich nicht. Die Datenlage, wie schon erwähnt, ist in Teilen ganz gut erforscht. Es gibt aber auch, um das ganz klar zu sagen, viele entweder Effekte, die nicht so eindeutig sind, wie jetzt gerade vielleicht auch schon anfangs mit beschrieben, und auch Ergebnisse, die keinen signifikanten Unterschied, gerade auch auf so Gedächtnisparameter zeigen, gerade auch bei jungen Menschen. Also von daher ist es eher auch bei älteren Menschen mit einzuordnen. Was ich aber schon glaube, dass wir mehr und mehr anfangen zu verstehen, ja, auf der einen Seite sind die einzelnen Mechanismen interessant, aber wir lernen, nicht der einzelne Mechanismus wird die alleinige Lösung letztendlich mitbringen. Was heißt das im Umkehrschluss, dass die Datenlage sicherlich noch vervollständigt werden wird oder neue Ergebnisse mit dazukommen? Und dann kann es doch durchaus sein, dass es eine Komponente, gerade bei dem Thema mit Blick auf Stresssystem, Stressregulation durchaus mit sein kann, Veränderung, Unterstützung der Gedächtnisfunktion. Aber es gehören logischerweise auch viele andere, erstmal auf Nährstoff- und Mikronährstoffseite, Elemente mit dazu. Die Omega-3-Fettsäuren hatte ich eben schon mit erwähnt. Und andere Maßnahmen, die mit hinzukommen. Als alleiniges Wundermittel nach bisheriger Datenlage ist es schon nicht einzuordnen, dass das entsteht. Bin ich gespannt drauf, wenn sich das entwickelt. Glaube ich im Moment allerdings nicht.
Abschließend, Matthias, wer sollte sich aus deiner Sicht mit diesem Stoff und generell mit seinem Gehirn verstärkt beschäftigen? Ich meine, es wird uns allen gut tun, ohne Frage. Aber wir haben ja gesagt, vor allem im Alter ist es ein Thema, auch mit dem Blick auf unsere Eltern oder unsere Großeltern. Ist das die Zielgruppe, die sich tatsächlich aktiv auch mal mit so einem Stoff befassen sollte? Oder wie schätzt du das ein?
Das wäre auch wirklich am ehesten interessant, ob nun mit Blick auf die Substituierung oder natürlich auch einfach über die Ernährungskomponente mitgedacht. Mhm. Ältere Menschen mit Gedächtnisbeschwerden, auch so beginnenden Themen, könnte das eine spannende Ergänzung sein. Aber auch Menschen mit ja vielleicht auch anderen auch erworbenen kognitiven Einschränkungen, natürlich nicht als alleinige Maßnahme auch hier an der Stelle, oder unter mentaler und hoher körperlicher Belastung, gerade nochmal so mit Blick auf das Stresssystem. Typischerweise, auch wenn wir uns die Studien so anschauen, werden überwiegend zwischen 100 bis 300 Milligramm pro Tag verwendet von dem Phosphatidylserin, wenn man es direkt verwendet. Und über die Ernährung, das, was ich eben gesagt habe, über die tierischen Quellen, wenn es so aufgebaut ist, wird wahrscheinlich im Schnitt etwas abgedeckt werden zwischen 80 bis 130 Milligramm pro Tag. Aber sind wir ehrlich, wer isst wie viele Innereien und wie häufig wird dann vielleicht auch Fisch konsumiert? So, das heißt, die isolierte Substanz in Form einer Kapsel beispielsweise würde es dann natürlich auch standardisiert zur Verfügung stellen. Und vielleicht der zweite Teil dazu noch, weil wer sollte sich mit Gehirngesundheit auseinandersetzen? Da hast du es ja auch schon gerade ein bisschen spaßig gesagt. Wir alle sollten das definitiv tun. Da wird Phosphatidylserin eine Komponente sein, ja, aber nicht jetzt, dass das das Standard-Supplementierungsprotokoll unbedingt mit ergänzen sollte. Relativ klar, für das Gehirn können wir Dinge tun, die auch nichts mit Supplementierung zu tun haben, was gerade so körperliche Aktivität angeht. Wir wissen, dass sowohl mit Blick auf hochintensive Trainings, aber auch moderate Trainings haben einen enormen Effekt auf neuroplastische Veränderungen, ausreichend und regelmäßiger Schlaf. Ich erwähne es hier an der Stelle auch gerne nochmal. Und baustofflich will ich hier nochmal unterstreichen, die Omega-3-Fettsäuren, insbesondere DHA, das ist mengenmäßig die häufigste Fettsäure im zentralen Nervensystem. Mhm. Und die gehört genauso mit dazu. Und von daher gibt es verschiedene Elemente und wir sollten alle uns mehr mit Gehirngesundheit auseinandersetzen.
Viele Learnings, viele Aha-Momente und wieder spannende Insights in die Biologie unseres Körpers, heute im Speziellen in die Zellen unseres Gehirns. Matthias, es hat wieder großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Also, was nehmen wir mit aus dieser Deep Dive-Episode hier bei den Artgerecht Health Nerds? Unser Gehirn altert. Nervenzellen brauchen stabile Zellmembranen. Phosphatidylserin ist ein zentraler Baustein genau dieser Membranen. Es spielt eine Rolle für Gedächtnis, Konzentration und Stressresistenz und entscheidend sind eben Ernährung, die Einordnung der Studienlage und die Frage, wann Supplementierung sinnvoll sein kann. Und ich hoffe, wir haben euch hier eine gute Orientierung gegeben bei diesem Stoff, der auch momentan im Internet hier und da immer wieder mal auftaucht. und vielleicht auch bei euch schon irgendwie mal auf dem Schirm war. Matthias, vielen Dank. Leute, wenn ihr Fragen habt, gerne her damit. Unter dieser Folge bei Spotify könnt ihr direkt kommentieren. Wir lesen alles und freuen uns auf euer Feedback. Am Donnerstag gibt's die nächste Folge hier bei den Health Nerds. Bis dahin, eine gute Woche, bleibt gesund und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
Ein All Ears on You Original Podcast.